Vater von 3 Kindern. Verheiratet bin ich über 25 Jahre. Über 20 Jahre bin ich in der Altenpflege tätig. Ich habe mich seit letzten September als psychologischer Berater, als Kleinunternehmer selbstständig gemacht und bin Mitglied in einem Motorradclub. Genau, das mache ich alles. Und heute Morgen soll ich die Predigt halten. Ich wollte euch vorab was erzählen. Die Predigt ist dadurch entstanden. Das letzte Mal, dass ich hier war, war in Juni oder sowas. Da ist privat vieles passiert in meinem Leben, auch beruflich, was die psychologische Berater angeht. Und ja, die Predigt ist etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Vielleicht hilft es euch in euren Weg als Gemeinde. Genau. Etwas wird Besonderes heute Morgen, ich muss alles übersetzen. Wir haben 2 Leute aus Südamerika und 3 Leute aus Südamerika. Genau, so, bisschen Geduld, ich schalte jetzt mal kurz um. So, I just thought I'd introduce myself. My name is David. I'm father of 3 kids. I've been wed since over 25 years with my wife, of course. I'm work over 20 years since a nurse as a nurse. Since last year I've become a counselor, self-employed in counselor. And the sermon that you're going to hear this morning has over the last 4 or 5 months, there has been an awful lot of things happening in my life, and I just like to say that the sermon this morning is very much the result of these activities. Okay, we're going to start the sermon with the reading of Daniel chapter 10 and Mark chapter 3. So if you have your Bible, yeah, there you might read. Okay, dann wir starten mal durch mit die Vorlesung aus Daniel Kapitel 10 und dann anschließend, da ist auch ein Kapitel aus Johannes oder aus Markus, ständig Johannes im Kopf, Markus Kapitel 3, okay? Nur der von Daniel ist etwas lang, der von von Markus ist etwas kleines. Gut, also, dann bitte ich um die Vorlesung. Ich bedanke mich nochmals.
Ich bedanke mich auch. Okay. Ja, also wie schon gehört, Daniel 10, Abvers 1. Im 3. Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsatschar genannt wurde, ein Wort geoffenbart. Und das Wort ist Wahrheit und betrifft eine große Mühsal. Und er verstand das Wort, und Verständnis wurde ihm in dem Gesicht zuteil. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Und am 24. Tag des 1. Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hideckel. Und ich erhob meine Augen und sah und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet, und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln. Und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch fiel eine große Angst auf sie. Und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, so dass ich wieder auf meine Knie und Handflächen gekommen war. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an deinem Platz. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deine Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt das Gesicht für ferne Tage. Und als er in dieser Weise mit mir geredet hatte, richtete ich mein Gesicht zur Erde und verstummte. Und siehe, einer der Menschenkinder gleich berührte meine Lippen, und ich öffnete meinen Mund und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, bei der Erscheinung überfielen mich deine Wehen, und ich habe keine Kraft behalten. Und wie kann der Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist in mir übrig. Da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte: Mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Soweit.
Markus Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Ja, und er, Jesus, er ging abermals in eine Synagoge, und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Tritt hervor. Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen stille. Und er sah sie umher an mit Zorn und ward betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand ward gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald einen Rat mit des Herodes Leuten über ihn, wie sie ihn umbrächten.
Also zwei Texten, das von Daniel Kapitel 10. Der Text, Daniel, der wurde als Kind in der Exil verschleppt. Gell? Ich weiß es nicht, ob seine Eltern dabei waren. Ja? Weiß nicht, wie er groß geworden ist ohne Eltern. Der erzählt von drei anderen Jungs, mit wem er sich zusammengetan hat. Was ich interessant fand in Daniel, ist zweimal diese Erscheinung. Wenn du es vergleichst mit Offenbarung 1, das passt fast 1:1 die Jesus-Beschreibung dort. Ja? Die Theologen sind nicht so sicher, ist es Jesus im Alten Testament, ist es ein Engel, mehr ist es wurscht. Das war eine göttliche Erscheinung, ja? Gott ist ihm erschienen und er hat ihm zweimal gesagt, fürchte dich nicht. Ja? Und in deiner Übersetzung, er sagt, du geliebter Mensch. Ja? In meiner Übersetzung heißt es, ja, Gott liebt dich, Daniel. Ja? Vielleicht hat er sowas in seinem Leben nie gehört. Wenn seine Eltern nicht mitgeschleppt worden sind, vielleicht hat er sowas nie gehört. Vielleicht war es das erste Mal, dass jemand ihm überhaupt gesagt hat oder zu ihm gesagt hatte, ja, wir lieben dich. Ja. Daniel Chapter 10, he met there's an awful lot of people that are not really sure if it's Jesus or if it's an angel that he met. But it was a person he met that told him twice, you know, fear not. Yeah. He told him twice that he was loved. I was just making the point that as Daniel was taken as a child in the exile, I don't know if his parents was with him. Yeah. He hung out with these three other guys that were in the same group as him. So I don't really know if he was ever told. Yeah, that somebody loved him, yeah. And twice in this revelation that God gave him, the angel touched him and told him, Daniel, you're loved, you know. So that must have been something very special for him, yeah. Dann gehen wir rüber zu Markus, hab's hingekriegt, ich hab nicht Johannes gesagt, Markus Kapitel 3. Jesus ist in der Synagoge, da ist ein Mann, der Not hat, ja, seine Hand ist, weiß nicht, wie es war, so, keine Ahnung, aber Jesus hat ihn geheilt. Ich möchte gerne nicht auf das Mann oder der Schwerpunkt auf die Verhaltung von diesem Mann eingehen, ich möchte gerne auf die Pharisäer eingehen, nachdem Jesus gesehen hat, wie sie drauf waren, ja. Wie heißt es da in dem Text? Da kam Zorn hoch. Ja, da kam Zorn hoch. Aber da ist auch ein Wort, das sagt, dass er betrübt war, dass er traurig war. In Mark Chapter 3, the healing of the person with the paralyzed hand. Yeah, don't really want to concentrate on the man who got healed. I want to concentrate on the Pharisees. Jesus looked at them. He saw how they were thinking, and he was angry with them. Yeah, but in the translation it says that he was sad. You know, sad that their hearts were so hard. Yeah. So, muss ich hier etwas anschauen? Oder? Heute habe ich meine Bibel vergessen Und wenn das jetzt nicht funktioniert, klappt's? Okay. So, gut, dass ihr kurz Pause habt, dass das weitergeht. Ich soll euch einen lieben Gruß ausrichten von der Hermann. Der Hermann Nägele. Ich war gestern Abend mit ihm und seiner Frau. Der Hermann geht gesundheitlich etwas besser. Der ist sehr bewusst, ja, wo seine Grenzen sind, was seine Kraft angeht. Das ist schwer. In seinem Kopf will er vieles tun, aber sein Körper meldet sich oft das und sagt, okay, Junge, ja, bis dahin noch nicht mehr. Der ist oft sehr müde. Genau. Aber er lässt euch herzlich grüßen. Okay. Gut, also von den beiden Texten her möchte ich gerne einfach so das Herz von unserem Vater im Himmel, unser Gott hier, ja, ein bisschen einfach präsentieren oder rausholen aus dem Text. Ich trete hier ein bisschen zur Seite. Das ist ein Text in Matthäus 23. In Matthäus 23, Jesus nimmt die Pharisäer vor. Der sagt, weh euch, ja, der schimpft mit denen, er nennt sie Grabsteine, die schön von außen anzusehen sind, aber innen drin sind sie voll Knochen, Verwaisung, Tod. Ja. Der haut die eine Sache nach dem anderen, der schimpft mit denen, aber der letzte, das Letzte, was er zu denen sagt, ist, ja, O Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und erschlagst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Ja? Das hat er zu den Pharisäern gesagt. Die Boten, die Gott euch geschickt hat, ihr habt sie umgebracht. Ihr wollt mich auch umbringen, ja? Ja. Ein Text aus Hesekiel, doch ich der Herr schwöre, so wahr ich lebe, ich habe keine Freude daran, dass die Gottlosen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Although Jesus was very angry at the Pharisees, he loved them. He told them, look, you know, you killed the prophets, you killed the people I sent to you, but I love you. He says, I want to gather you like a chicken, her little chicks. Yeah. I want to meet your needs, but you don't want me. You know, you've killed the prophets, and I know you want to kill me, you know, but I love you. But they just couldn't see that. That's a verse from Matthew 23. And then Hesekiel, how do I translate this? Hesekiel, it's a book in the Old Testament where God says, look, I don't really, you know, I'm not happy when people who are not Christians, who are not godly, I'm not happy when they die. You know, it doesn't make God happy to send people to hell. You know. Mit Hinblick auf die Wiederkunft Christi, ja, in 2. Petrus ist ein Text, der mir oft, ja, die mit mir einfach geht über die Jahre. Spottisch werden sie euch fragen, wo ist denn euren Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt es einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass euch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll die Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich diese Predigten, es gab mal eine Zeit, wo ich dachte über die Wiederkunft Christi, ja, man hört so vieles. so viele Leute, die sagen etwas, die reden viel über Israel und genau. Und manchmal ist es mir einfach zu viel oder einfach zu komplex. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber Tatsache ist, ja, Jesus, wenn er wollte, er konnte morgen kommen. Wenn er wollte, er konnte heute Nachmittag auftauchen. Das konnte er. Ja, der einzige Grund, der einzige Sache, was ihn aufhält, ist seine Liebe zu den Menschen. Ja? The return of Christ, I'm just about to making the point here in 2 Peter 3, you know, that there's people saying, you know, where is your Jesus? You know, he said he's coming again. Where is he? You know, and Jesus could come in the afternoon. He could come tomorrow. He could come next week. Yeah, but he's taking his time because he wants to give people the opportunity to repent, you know, and come to him. And that's our God. This is unser Jesus. This is unser God. Yeah, der hat unheimlich viel Geduld mit uns Menschen. Yeah, seine Prioritäten sind die Menschen. In August war ich in Sydney mit meiner Frau. Wir wollten dort der Schwager besuchen. Leider kamen wir zu spät dran oder zu spät. Der Schwager war schwer krebskrank, ist in Juni verstorben. Ja, genau. Flugkarten haben wir im Mai gebucht. Wir hatten gehofft, ihn zu sehen, aber irgendwie ging es halt so. Genau. In Sydney waren wir vor 2,5 Wochen und das war schon heftig. So eine große Stadt. Ja. Ich habe hier einen Vergleich. Ja. In Tokio, in Japan, wir reden jetzt von einer Stadt, wir reden jetzt nicht von einem Bundesland oder ein, ja, wir reden von einer Stadt, ja, Tokio. 37,2 Millionen Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt dürfen wir mal vorstellen, was für eine, die Gemeinden dort, die Christen dort, die stehen vor einer sehr großen Aufgabe. Ja. Wie erreicht man 37 Millionen Leute? Delhi, Indien, 32, Kairo, 22 Millionen. Geht runter, London, 8,5 Millionen, Sydney, 4,6 Millionen, Berlin, größte Stadt Deutschlands mit 3,6. Stuttgart hier im Süden, es wird jetzt ein bisschen näher. Ne? In Stuttgart sind nur 630.000. Ja? Und dann habe ich gedacht, jetzt schauen wir mal Schwellingen an. Ja. Also. Ich kann nicht behaupten, dass die Gemeinde in Schwellingen eine sehr große Aufgabe hat. Yeah. Just presented on the wall, the amount of people who are living in different places, like Tokyo, Cairo, the cities. It's just amazing to see so many people living on one piece of land, you know. And I have the started in Japan and I tried to get nearer with Germany in Berlin and so and bought it a bit home here to Schwenningen. There's just 35,000 people living here, you know. So the churches here compared to the churches in Tokyo, we don't really have a very big job to do. We don't have to reach 37 million people. We have to reach just 35,000. Yeah. In Offenbarung ist ein Text, der sagt, das ist Offenbarung 22, 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Auf Englisch, so wird es geschrieben, C-O-M-E, das ist Children, Kinder auf Deutsch, old people, Senioren, M ist für middle-aged, Erwachsene und I ist für everybody, alle. Ja, keine Altersbegrenzung. Keine Altersbegrenzung. Was mich manchmal nachgeht, ist, wenn ich in einem Friedhof bin, also wenn ich auf Reise bin, gehe ich sehr gerne auf Friedhöfe. Das interessiert mich, einfach zu sehen, wie die Leute ihren Toten beisetzen. Und ich habe bis jetzt keinen Friedhof gesehen, wo eine Altersbegrenzung wo eine Altersbegrenzung an die Eingang hängt. Ja. Da sterben Kinder, Senioren, junge Erwachsene. Ja. So I was just telling him, when I'm abroad, I like to go to graveyards. I haven't met a graveyard yet that had a sign saying you can only come in here, or an entrance just for people over 18 or something. Because graveyards, you know, you've babies that die, you've got youth that die, you've got old people that die. The Bible says everybody is welcome. Gottes Priorität, habe ich da, hoffentlich habe ich euch gut dargestellt, ist der Mensch. Ja? Ich wollte heute Morgen ein bisschen Zeit verbringen, um dir nachzufragen, wie sieht es mit deinen Prioritäten aus? Ich habe das in verschiedene Sachen aufgeteilt: Freizeit, Arbeit, Gott, Kinder, Ehepartner, Gemeinde. Und ich wollte einfach eins nach dem anderen durchgehen. Ich habe vor kurzem jemanden in die Eheberatung. Es ging genau um diese Sache. Zwei Leute, die verheiratet sind, das war offensichtlich, die Prioritäten sind anders. Ja? Und die Aufgabe in der Eheberatung ist einfach, dieses Du und Ich zu zerbrechen, damit man in diesen Wir-Spur landet. Ja? Das sind nicht deine Gemeinde, meine Arbeit, dein Geld, mein Geld. Ja? Dass man sieht, wir sind eine Einheit. Wir sollen eigentlich in die gleiche Spur fahren. So. I've spoke about God's priority being us, yeah, people, that God loves us and that he's concerned about us. And now I'm turning things around and asking you, what's your priority? Yeah, and I've, Freizeit is your free time, God is clear, Arbeit is work. If you have children, if you're married, your spouse, or your church. These are six things that I'd like to look at now. Also von der christlichen Wissenschaft, was es an Wissenschaft gibt, ich weiß, es gibt eine Sekte, die heißen so, aber von der christlichen Wissenschaft her, wenn man als Ehepaar oder als Person gut unterwegs ist, als Christ, ja, wenn man ein lebendiges Glauben führt, so sollten eigentlich unsere Prioritäten-Dreieck aussehen. Ja. Das heißt, ganz unten und etwas, was viel Platz einnimmt, ist die erste Etage und das ist Gott. Ja. Dann geht es weiter, der Ehepartner, falls du einen hast. Vielleicht hast du Kinder, die Kinder sind wichtig, die Gemeinde ist wichtig. Das war immer auch so ein Ding, wieso ist die Gemeinde, wieso ist die Arbeit nicht vor die Gemeinde? Ja, ich habe gedacht, Arbeit ist wichtig. Nein, die meinen, die Gemeinde sei wichtig. Und dann die Arbeit. Ja. Und ganz oben, Freizeit. Ja. So, there's an awful lot of people who look into Christian life, they write books and stuff like that, and they've all decided that if a relationship to God is healthy, you know, that the priorities are built up like this, yeah, that in the first place, God is important, then your spouse, then your kids, then your church, then your place of work, and then your free time. Yeah. Stille Zeit. Ich mache euch wahrscheinlich verrückt. Ich rede unheimlich gerne über die stille Zeit, weil es mir so viel bringt. Und es bedeutet mir so viel als Christ. Ja. Wie fängst du deinen Tag an? Ja, hier ist ein Text von Jesaja. Gott, der Herr, gib mir die richtigen Wörter, damit ich erschaffte Menschen zur rechten Zeit ermüdigen kann. Morgen vor morgen weckt er mich und dann höre ich zu. Der Herr lernt mich wie ein Lehrer seinen Schüler. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ja. Wie sieht es aus mit dem ersten Baustelle? Das erste Fundament. Ja. Machst du deine stille Zeit? Ich kann nur so viel geben, was ich aufnehme. Ja, wenn mein Tasse leer ist, ich kann keiner was anbieten. Ja. Wie der Daniel brauche ich auch Zeiten, wo Gott mich berührt und sagt, Dave, du bist wertvoll. Ich brauche dich. Ich habe dich lieb. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo Gott mir sagt, David, jetzt hast du es wieder verbockt. Ja? Die Käse da, was du erzählt hast in die Untersuchungshaft am Mittwoch, das war total. Ja? Ja? Es gibt Zeiten auch, wo Gott mir sagt, Junge, da musst du was ändern. Ja? Aber ich bin bereit, jeden Tag die Ohren aufzumachen, bei Gott anzuklopfen und sagen, Herr, rede mit mir. This is from Jesaja 50. Have you read it? It's just where the prophet says, you know, that I've learned to listen to God. I'm talking about devotional times. As a Christian, it's really important every day to have your devotion. Because you can't give something that you haven't received. When your cup is empty, you can't give anybody, you can't give somebody an empty cup. You know? So, we carry on. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich habe mir einen Kopf gemacht wegen der christlichen Selbstbild. Gott nennt uns vielen. Wenn wir Jesus aufnehmen in Johannes 1,12, heißt es, dass er uns das Recht gegeben hat, Kinder Gottes zu sein. Ja? Laut Epheser sind wir Miterben. Ja? Wir sind laut Psalm 23. Ich fühle mich nicht so arg gut dabei, aber es sagt, dass ich wie ein Schaf bin. Ja? 1. Petrus sagt, dass wir Priester sind. 2. Korinther sagt, dass wir Botschafter sind, Ambassadors. Und Epheser 6 sagt, dass wir Krieger sind. So I just wanted to look at how the Bible sees a Christian. Yeah, the Bible sees you as part of the family, God's child, his family. The Bible sees you as a person who miterbe. If somebody dies and they leave a will, yeah, and you're entitled to get something from the will, yeah, Jesus says we're going to inherit, you know, that we're inheritance. Yeah, he says Psalm 23 that you're a sheep. Yeah, he says that we're priests. The Bible tells us that we're priests. It tells us that we're ambassadors. Yeah, and it tells us that we're warriors. Yeah. Und bevor ich jetzt zu der nächsten Stufe gehe, was die Familie angeht, was die Ehepartner und die Kinder angeht, möchte gerne einfach dieses Bild, ja, von einem Krieger geben, ja, weil meine Erfahrung zeigt mir und was ich in die Seelsorge erlebe, ich begegne viele Menschen, besonders Männer, die nicht für ihre Ehen und ihre Kinder kämpfen. Ja? Ich begegne Männer, die nette Väter sind, nette Ehemänner sind, aber wenn es hart auf hart kommt, sind die weg. Ja. Wenn es heiß wird, gehen sie mal in die Werkstatt oder im Keller. Habe ich vor kurzem mit einem Mann unterhalten, seine Tochter hat ein bestimmtes Problem. Sie hat es ihm erzählt. Es war so, seine Frau hatte ihm es erzählt, als die im Ausland waren. Sie hat abgewartet, bis der Mann keinen Zugang zu seiner Tochter hat. Seine Frau hat ihm erzählt, guck, unsere Tochter, die hat die und die Probleme. Und der Mann hat seine Frau gefragt, ja, wie lange geht es so? Und sie sagte ihm 4 bis 5 Jahre. Ja. Der Mann war nicht traurig, dass seine Tochter ein Problem hatte. Es hat ihm das Herz gebrochen, dass seine Tochter 4, 5 Jahre alleine kämpfen musste. Hatte ich das gewusst? Ja? Hatte ich das gewusst, hatte ich meine Tochter beistehen können und wir hatten es gemeinsam gekämpft. Ja, das hat ihm richtig, richtig traurig gemacht. Just talking about the aspect that there's an awful lot of Christian men who are not, you know, you're called a warrior. In Ephesians, you're given a sword, you know, you're given a helmet, you're given everything to fight. But there's an awful lot of Christian men who are in relationships, in a marriage, who have kids. When things get hot, they just disappear. And in my work as a counselor, I meet an awful lot of people where that's the case. Fathers aren't taking the responsibility for their marriages, you know. And I'm saying, you know, what's happening with us? What's happening? Ich verstehe also vieles nicht, was ich in die Seelsorge höre. Weil Ehe ist wichtig, die Kinder sind wichtig. Das ist ein Bild, was ich nutze in die Eheberatung. Ich habe das mal erzählt, deine Frau ist nicht zuständig, dass du glücklich bist. Andersrum, dein Mann ist auch nicht ständig, dass du glücklich bist. Ja? Du wirst dein Glück nur in Gott finden. Ja? Und wenn man sich als Paar sich auf den Weg zu Gott ausrichten tut oder sich auf den Weg nach Gott macht, da kommen sie sich automatisch einfach näher. Weil wenn ich in meine Glaube, in meine Erkenntnis über Gott lerne, über Vergebung, ja, wenn ich lerne über Erbarmen, dass ich über mich selbst erbarmen muss, ja, weil ich so ein Depp bin, oder ein Depp sein kann. Ja? Wenn ich solche Sachen lerne, dann kann ich, wenn ich mich vergeben kann, wenn ich mich akzeptieren kann, dann kann ich meine Frau akzeptieren. Ja? Kann ich sie auch vergeben. Ja? This is a triangle where it says if the husband and wife develop in the love to God, that they automatically come closer. Ja? That's something I use as a counselor. Ja? And then etwas, was in die Ehen sehr kurz kommt, ist die Kommunikation. Ich habe mal mir einen Kopf gemacht, wie kann man das hinkriegen, weil es gibt Paaren. Ich habe das selber mal erlebt. Ich war mit meiner Frau in England im Mai. Wir hatten unser 25. Hochzeit gehabt, ja. Wir saßen in den Midlands in England in einer Kneipe. Es war schön. Das war ein Gasthaus. Unten war ein Bar. Und eines Abends saßen wir dort. Und ich habe wirklich die Zeit mit meiner Frau genossen. Ein Tag später hat sie mit mir geschimpft. Sagt, ja, gestern Abend waren wir in dem Bar. Und wir saßen da wie ein altes Ehepaar. Du hast keinen Ton gesagt. Ja, du hast keinen Ton gesagt. Ich sagte, ja, weißt du, was ich gestern Abend gemacht habe? Das erste Mal überhaupt. Ich habe versucht, einfach deine Gegenwart zu genießen. Einfach mit dir zu sitzen, ja, und mich zu freuen, dass es dich gibt. Hat sie nicht gecheckt? Das musste sie erstmal überlegen. Ja? Man muss nicht immer reden. Es gibt, wenn es ein paar gibt, wo einer einen sehr großen Redebedarf hat, das kann giftig sein. Man muss auch mal ein bisschen Ruhe haben. Aber man muss einfach die Bedürfnisse einfach aussprechen, damit der andere Bescheid weiß. Hier habe ich eine Sache, ich habe auch mal in die Eheberatung gehört, ja, Mann, mein Mann, der redet nicht. Ich kriege kein Wort aus meinem Mann, ich muss ihm alles aus der Nase sehen. Ja, es gibt so Karten, die man kaufen kann, die sind so Kennenlernen-Karten. Aber wenn du 25 Jahre verheiratet bist, brauchst du diese Karten nicht. Du kennst deinen Mann, du kennst deine Frau. Ja. Ich habe mir mal überlegt, die Deutschen, also ich finde es toll, die deutsche Kultur, man spielt sehr gerne. Ja. Kinder spielen gerne, Brettspiele und so. Hol dir mal einen Würfel, geh mal für deinen Partner für ein Weekend, ein Wochenende weg. Ja. Hol einen Würfel raus, liste 6 Sachen auf und sag, jetzt spielen wir etwas. Ja. Gib den Würfel deinem Mann, der nicht so gerne redet. Vielleicht ist das andersrum, keine Ahnung. Und sag, wirf mal. Ja. Ich habe hier 6 Sachen aufgeschrieben, die einfach immer Gesprächsbedarf haben. Ja. Und da kann man dann die Sache raussuchen und über die Sache reden. Genau. Marriage, there's an awful lot of problems with communication. And sometimes, because people don't tell the partner what they wish, you know. And it's difficult if you have a husband who doesn't really talk much, or if you have a wife who doesn't talk much. I'm saying, you know, get a little dice. You know, play a little game, write 6 things down, you know, and ask your husband or the wife who doesn't talk much to throw the dice and say, if it's 4, you talk about church, you know. Oh, whatever, it's just something that you have in the hand, you know, that you can use, okay? Good. Was Kinder angeht, die Ding hier ist, dass... ich coache gerade einen jungen Christ, einen jungen Mann, was heißt jung, der ist 40, der hat Kinder und die coachen, also der Inhalt ist eigentlich, Dave, die Bibel sagt, dass ich der Kopf von der Familie bin, dass ich der Haupt bin von der Familie. Aber irgendwie habe ich das nicht auf die Kette bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich möchte gerne als Vater für meine Frau da sein, für meine Kinder. Und dann habe ich gesagt, okay, mach das so etwas wie ein gemeinsamer Abend zusammen. Er sagt, ja, spielen tun wir schon. Er sagte, nee, ich meine, versuch mal so eine Wertzeit hinzubekommen. Ja? Optimal wäre, weißt du, vielleicht ist es jetzt gerade nichts für dich, weil du keine Kinder hast. Aber vielleicht hast du Enkelkinder. Vielleicht sei eure Tochter alleinerziehend. Vielleicht hast du Zugang zu deinen Enkelkindern. Ja. Wichtig ist es einfach, dass man mit dem Kindern, habe ich ihm erzählt, Du willst als Vater herausfinden, was dein Kind beschäftigt. Ja? An diesem Abend fragt ihn, okay, letzte Woche oder die Woche gab es etwas, was euch Freude gemacht hat. Ja? Unterstützt dein Kind, damit er lernt zu reflektieren. Ja? Sehr wichtig, nur eine Sache darf er raussuchen. Er oder sie, deine Tochter oder dein Sohn. Ja, nur eine Sache. Was hat dir richtig viel Spaß gemacht? Ja? Dann nachdem er die Runde macht und jeder sagt, auch die Ehefrau und dir selbst, du erzählst den Kindern, was dir Freude gemacht hat, weil es eine Familienzeit ist. Es ist nicht die Kinder und wir Eltern, es ist eine Familienzeit. Und dann, was die kommende Woche angeht, erzähl einander, was euch Sorgen macht. Nenne eine Sache. Ich finde es eine tolle Sache, ich habe das selber auch erlebt. Wenn mein Kind, wenn meine Tochter mir sagt, du, nächste Woche habe ich Mathe. Ja. Ich scheiße mir in die Hose. Ja, ich habe richtig Angst davor. Ja. Dann sagen wir, okay, dann wir beten für dich für nächste Woche, für deine Mathe. Um wie viel Uhr ist es? Ich nehme meine Tochter ernst mit ihr Problem. Ich höre meine Tochter zu. Und die weiß, jeden Sonntag habe ich meinen Papa hörbereit. Er ist da. Ich habe die Gelegenheit, mit meinem Vater zu reden. Ja? Und dann, wenn ich an der Reihe bin, dann sage ich, du, ich habe am Dienstag einen Zahnarzttermin. Meinst du, dass deine Matheprüfung der Sorgen macht? Ich habe Angst. Und das Kind sagt, was? Du, so ein großer Mann, du hast Angst vor dem Zahnarzt? Ja? Das ist Transparenz. Ja? Das Kind lernt, du bist auch nur ein Mensch. Ja? Wir sind als Familie zusammen, als eine Einheit von Menschen mit ihren Fehlern und ja, mit unseren Ecken und unseren Kanten. Ich habe hier, was diese Sache macht, ja, es teilt dein Kind mit, dass du ihm ernst nimmst. Ja? Und das ist immer gut, weil wenn du es eine Woche machst und die kommst dann nächsten Sonntag, dann kannst du ihn fragen, wie war der Mathe-Test? Oder vielleicht nimmst du deinen Sohn am Donnerstag Eis essen und fragst ihn gezielt, wie war dein Mathe-Test, wie ging es? Ja? Das ist etwas, was man regelmäßig machen muss. Genau. Als ich sag's dir, wir mussten in uns die letzten halbes Jahr, er glaubt es mir nicht. Ich bin ehrenamtlich in die Untersuchungshaft unterwegs seit über 13 Jahren. Und sowas habe ich noch nie erlebt. In den letzten halbes Jahr habe ich 5 Gefangene in die Grube gehabt aus christlichen Familien. Aus freikirchlichen Familien. 5 junge Männer. Ich rede jetzt nicht alle aus Deutschland, ja, aber ich frage mich, was ist da schiefgegangen? Was ist da schiefgegangen? Die Psychologie sagt, viele Probleme, die die Kinder heutzutage haben, die sind hausgemacht. Die schämen sich nicht, Sachen zu nennen, wie die sind. Viele Probleme, die die Kinder heutzutage haben, die sind hausgemacht. Die haben die von zu Hause her. Die Eltern haben von denen keine Zeit. Müssen sie irgendwie anders ihre Aufmerksamkeit herkriegen und machen verschiedene Sachen, damit sie es bekommen. Klauen, weiß der Geier was. Traurig. Frage mich, als christlicher Ehemann, als christlicher Ehepaar, kämpfe ich für meine Ehe? Kämpfe ich für meine Kinder? Just say, just mention something that you can do to talk to your husband or when spouses need to talk with the dice. Here I'm talking about families. You know, in the pyramid I showed you, the third level was for kids. You know, I'm coaching somebody at the moment as a counselor. He wants to spend more time with his family. And I recommend him on a Sunday evening to get the family together and talk to his kids, talk to his wife. He needs to talk about himself as well. you know, just to concentrate, okay, what was good this week, what really impressed me, what was a source of joy. Leave the kids talk about things that they experienced, that they enjoyed. It's good just to tell them to mention one thing. Sometimes kids would talk a lot, yeah? And then you talk about, okay, the week that's coming, is there anything that causes you bother? Is there anything you want? And I mentioned if your child says, okay, I've got a math test, or a test in maths or whatever, that you pray for then each kid at the end of the group, at the end of the time together. Because we really need, as Christians, we really need to take our marriages and the relationships that we have with our wives, with our husbands, marriage, and our children are important. I just told the congregation, I've been doing prison work for the last 13 years, and over the last half a year, I've met 5 prisoners who are in my group, you know, who come from Christian households. You know, and I'm asking myself, what are we doing wrong? What are we doing as Christians wrong that our kids are ending up in prison? You know. So, lass uns mal zur Gemeinde gehen. Ich mache jetzt schnell. Gemeinde, und dann die nächste Etage ist die Arbeit. Die Gemeinde, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Das ist der letzte, also davor in Kapitel. In Vers 11 und 12 und Vers 10 hast du die Gabenverteilung, was verschiedene Leute haben, um die Gemeinde zu unterrichten. Du hast Lehrer, Propheten und so. Und er sagt, alle, die ganze Gaben, das Gott uns schenkt, ja, ist für unsere Ausrüstung. Ja? Also die Gemeinde, der Sonntag, ist eigentlich für die Christen. Ja? Die Versammlung, das wir sonntags haben, ist nicht für Nicht-Christen. Es gibt viele Gemeinden, die haben über die Jahre versucht, den Sonntag so zu gestalten, damit Leute sich wohlfühlen, Gäste und so. Ja. Also Leute werden Nicht-Christen werden nicht in die Gemeinde kommen, wenn sie keinen Bedarf haben. Die kommen nur, wenn sie sich bekehren. Bekehrung sollte eigentlich außerhalb der Gemeinde stattfinden. Ja? Und die Gemeinde sollte eigentlich ein Ort sein, wo wir geschult werden, wo wir getrained. Es ist so eine Art Training-Bereich, wo wir gelernt werden. Ja? Es sagt er vor ihren Dienst. Ja? Ich habe bereits 2 Sachen angesprochen. Wie diene ich als Ehemann meiner Frau? Wie dient meine Ehefrau mich als ihre Ehemann? Ja. Wie diene ich als Vater meiner Kinder? Die Kinder sollen lernen, wie sie ihren Vater, wie sie ihren Eltern dienen. Ja. Das ist eigentlich ist die Gemeinde ein Ort des Lernens, des Trainings, des Ausstatten, des Ausrüsten, damit wir unseren Diensten vollbringen können. Was die Arbeit angeht, ein Gemeindemitglied soll auch bei Nichtchristen einen guten Ruf haben. Die Arbeit ist wichtig. Und die Bibel sagt auch, wenn jemand eine Position in die Gemeinde haben will, als Gemeindeleiter, dass es wichtig ist, dass man herausfindet, was für einen Ruf hat er bei seinem Job. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie gehört, dass jemand mir erzählt hat, ja, ich bin Gemeindeleiter. Ich habe bis jetzt nie gehört von einem Mann, der gesagt hat, ja, die Gemeinde hat meinen Arbeitgeber angerufen, um nachzufragen, wie sie mich einschätzen oder sowas. Sowas habe ich noch nie gehört. Ja. Aber vielleicht ist es etwas, was wir Christen tun sollen. Wenn es eine neue Aufstellung geben sollte von Ältesten oder Gemeindeleiter, sollten wir vielleicht die Arbeitgeber anrufen. Ja. In Amerika, manche Gemeinden in die USA, die überprüfen sogar, ob du straffällig gewesen warst. die können ganz leicht dort einen Check machen, ne? In die USA und international, ja? Weil es einfach wichtig ist. Genau. Dieser Dreieck, sagen wir mal wieder hier, ups, dieser Dreieck, ich ende es jetzt schon mit der Freizeit. Diese Freizeit, wieso Freizeit ganz oben und ganz klein ist, weil du kannst eigentlich, was Ehepflege angeht, was das Erbauen von einer guten Beziehung mit deinen Kindern, die Kontaktpflege mit Arbeitskollegen und so, man kann seine Freizeit so gestalten, dass man das auch mit auf den Weg macht, ja? Dass man mit seinen Kindern oder seiner Frau essen geht. Ich habe hier etwas geschrieben, auch Gemeindemitglieder, dass man außerhalb am Sonntag, dass man sich unter der Woche sieht. Ich bin in einem Fitnessclub, vielleicht bist du in einem Verein. Mir ist wichtig, dass ich euch auf den Weg gebe, Matthäus 10. Jesus sagte, er sendet uns raus in die Welt. Wir sollen klug sein wie die Schlangen, ja, aber ohne Beschlagenheit wie die Tauben. Das heißt, wir sollen, was unseren Umgang mit anderen Menschen angeht, sollen wir eigentlich sehr vorsichtig sein. Ja? Wir sollen in der Art vorsichtig sein, dass wenn wir sehen, dass jemanden leiden tut, ja, dass wir, oder wenn wir seinen Namen hören, es gibt viele Leute, oh mein Gott, man hört es so viel im sozialen Netz, ja, OMG, oder bei der Arbeit höre ich oft das, mein Gott, ja, dass ich die Ohren spitze und sage, ja, guck mal, was meinst du damit? Ist er dein Gott? Was meinst du, oh mein Gott, ist er dein Gott? Ja, kennst du ihn? Ja, dass man einfach die Gelegenheit nutzt, dass man Gott uns schenkt. Genau. Und hier habe ich, man sieht es nicht so gut, das ist ein Text, der mir oft zu Gedenken gibt. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich will nicht vorwurfsvoll vorüberkommen, oder ich will euch nicht irgendwie, es ist nicht meine Aufgabe, euch nach unten zu sehen, ich will euch aufbauen, aber ich frage mich, besonders mit was ich erlebt habe in den letzten halben Jahren, ich frage mich, wo ist diese Liebe? Wenn ich Beziehungen sehe, die kaputt sind, wenn ich Kinder sehe, die mir erzählen, meine Eltern, die hören einfach nichts zu. Ja. Ich frage mich, wo ist diese Liebe? Wenn wir sagen, dass wir Christen sind und dass wir die Liebe Gottes in unseren Herzen haben, ich sehe davon nicht so viel. Ich sehe gerade im Moment einfach, wie ich gesagt habe, die letzten halbes Jahr hat mich sehr geprägt. Ja. Ich frage mich, ja. Wir Christen, wir behaupten vieles, wir sagen auch vieles. Ja. Aber haben wir wirklich die Liebe Gottes in unseren Herzen? Haben wir das? Kann man ein Schild, man sollte es vielleicht an die Ausgang oder bei dem Ausgang aufhängen. Ja? Gottesdienst. Das ist, was jetzt hier passiert ist, das ist nicht Gottesdienst. Gottesdienst passiert da draußen. Gottesdienst passiert, wenn du mit deinen Kindern heute Mittag am Kaffeetisch sitzt. Gottesdienst passiert, wenn du mit deiner Frau oder deinem Mann spazieren gehst heute. Gottesdienst passiert, wenn du im Fitnessclub bist und du siehst jemanden, der traurig ist. Und du auf ihn zugehst oder auf ihr zugehst und sagst, ja, geht's dir gut? Gottesdienst. Ja. Außerhalb. Ja. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir geschult werden, die Bedürfnisse von anderen besser wahrzunehmen, die Bedürfnisse auf anderen einfach anzupacken. Wir haben nur ein Schild. Und das ist ein Pfeil nach oben, der sagt, guck mal, ich kann dir nicht helfen, kann dich nicht, vielleicht auch nicht heilen, aber Gott liebt dich. Lass uns mal zu Daniel zurückgehen. Dieser Engel hat ihn zweimal berührt und hat ihm zweimal gesagt, du bist geliebt. Komm. Diese Liebe, das Gott in dein Herzen ausgegossen hat, ja, gib es weiter. Bitte, gib es weiter. Ja, yeah, ich war gerade überlegen. It's difficult to okay, what I just said is that the